fange mal mit einem Bibeltext an, der euch relativ bekannt vorkommen dürfte. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Das Gebet kennen wir. Wir sprechen das oft genug, um es auswendig zu können. Aber der Nachsatz ist wohl nicht jedem so im Gedächtnis. Er ist zwar irgendwie logisch und der passt ja auch zu dem, was in dem Gebet so drinsteckt. Aber trotzdem, warum hat Jesus ausgerechnet diesen Nachsatz gegeben? Warum hat er nicht einfach gesagt, dein ist das Reich und die Herrlichkeit und Herrlichkeit und die Kraft und so weiter in Ewigkeit. Amen. Betet ohne Unterlass. Bleibt im Glauben, hätte er ja auch sagen können. Oder dankt alle Zeit, weil Dank hat er in dem Gebet ja nicht gesagt. Stattdessen geht Jesus direkt auf das Richten ein. Bei diesem Gebet geht es aber um eine Haltung, die Jesus deutlich machen möchte. Die Jünger fragten ihn, wie sollen wir beten? Und er legt ihnen dieses Gebet vor. Und er bringt hier zwei Sachen zusammen. Einmal Bescheidenheit und einmal Ehrfurcht. Zum Beispiel in dem ganzen Gebet betet er nicht um Luxus, sondern es geht nur um die Basis. Er sagt nicht, Herr, gib uns unser tägliches gebratenes Filet, sondern gib uns unser täglich Brot. Und auch der Umgang mit anderen ist von dieser Bescheidenheit geprägt. Wir vergeben und deswegen wird uns vergeben. Und so ist es auch in der ganzen Bergpredigt und in dieser befindet sich ja das Gebet in Matthäus 5 und 6 und in 7 finden wir die Bergpredigt und da in der Mitte befindet sich eben das Vaterunser. Und auch hier geht es um Bescheidenheit und um Ehrfurcht. Im ersten Teil macht Jesus ganz deutlich, wir sollten nicht groß tun vor dem Gesetz. Es gibt nicht eine Möglichkeit, wie wir das Gesetz vollkommen halten könnten. Wir sollten lieber bescheiden bleiben. Das ist so im ersten Teil der Kern. Dann nachher in Kapitel 7 geht es um die Vergebung und um den Umgang mit dem Nächsten. Und über diesen Nachsatz von dem Vater unser, da möchte ich jetzt mit euch genauer nachdenken. Dieser Nachsatz führt mich zu dem, mit dem Richten, was wir in Matthäus 7, Vers 1 gesehen haben, das führt mich zu einem anderen Bibeltext, wo es um Jesu Haltung grundsätzlich zum Richten geht. Das finden wir in Lukas 6, ab Vers 41. Lukas Kapitel 6, ab Vers 41. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Du sagst, mein Bruder, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken in deinem Auge hast. Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ein kranker Baum keine guten Früchte. So erkennt man jeden Baum an seinen Früchten. Von Dornbüschen kann man keine Feigen ernten und vom Gestrüpp keine Weintrauben. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was an Gutem in seinem Herzen ist. Ein Mensch mit einem bösen Herzen ist innerlich voller Gift und alle merken es, wenn er redet. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Jesus spricht hier mehrere Bilder an und ich picke mir einfach mal eins heraus, nämlich das mit dem Baum. Er sagt, ein guter Baum trägt gute Frucht und ein schlechter Baum schlechte Frucht. Soweit ist das ja ziemlich logisch. Wer ein guter Baum ist, der wird dann eben auch entsprechend Gutes reden und anderen Gutes wünschen. Aber wer nur nörgelt, enttarnt sich selbst eben auch recht schnell als schlechter Baum. Jetzt ist natürlich die Frage, wie reden wir denn so am meisten? Sind unsere Worte, die wir so von uns lassen, wohlschmeckend für andere? Sind sie wie ein saftiger Apfel aus dem alten Land? Etwas, wo man sagt, oh ja, bitte mehr davon? Oder sind sie eher faulig und übelriechend, sodass man sie gar nicht erst in seiner Nähe haben möchte? Jesus möchte, dass unsere Worte und unsere Taten Gutes für die Menschen bereithalten. Gute Frucht von einem guten Baum. Ein anderes Beispiel aus Jesu Leben, wo seine Haltung deutlich wird zum Richten, finden wir etwas später in Lukas, Kapitel 23, und dort ab Vers 32. Lukas, Kapitel 23, ab Vers 32. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt, zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts, der andere links von ihm. Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz verlosten die Soldaten seine Kleider untereinander. Neugierig stand die Menge dabei. Und die führenden Männer des Volkes verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen. Wenn er wirklich Christus, der von Gott gesandte Befreier ist, dann soll er sich jetzt doch selber helfen. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie gaben ihm Essig zu trinken und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Oben am Kreuz brachten sie ein Schild an. Damit jeder es lesen konnte, stand dort auf Griechisch, Hebräisch und Lateinisch, dies ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte, bist du nun der Christus? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Fürchtest du nicht einmal jetzt, kurz vor dem Tod, Gott? Wir werden hier zurecht bestraft, wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig, er hat nichts Böses getan. Zu Jesus sagte er, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir noch heute, du wirst mit mir im Paradies sein. In dieser Geschichte wird sehr deutlich, dass Jesus wahrlich genug Grund zum Meckern und Fluchen gehabt hätte. Stellt euch vor, man foltert euch, zu Unrecht natürlich. Man bespuckt euch, man traktiert euch, man nagelt euch an ein Kreuz. Hättet ihr da positive Worte für diejenigen übrig gehabt, die das mit euch tun? Jesus hätte genug Grund zum Schimpfen gehabt. Zum Beispiel über die Soldaten oder auch über den Mörder, der mit ihm in der gleichen Situation hängt und ihn trotzdem verspottet. Oder über seine Jünger, die ihn allesamt verlassen haben. Oder über die ganze Welt, weil sie ihn bis zum Ende nicht wirklich erkannt haben. Was würden wir tun in so einer Situation? Würden wir sie beschimpfen? Würden wir sie vielleicht, weil sie uns das angetan haben, gerne verfluchen mit so einem schönen alttestamentarischen Fluch? Hätten wir sie gerne die Hölle gewünscht? Jesus bittet Gott, den Menschen zu vergeben. Und das in einer Situation, wo er verspottet wird, und zwar von allen. Und der Mörder, der ihn verteidigt, bekommt auch noch die Erlösung sofort geschenkt. Am Kreuz, dem schlechtesten Ort der Welt, dort hatte Jesus zu den Menschen nur Gutes zu sagen. Nicht ein böses Wort ist ihm über die Lippen gekommen. Wenn ich mir das so vor Augen halte, kommen mir die kleinlichen Gründe, weswegen wir manchmal ärgerlich werden, so unbedeutend vor. Und vor diesem Hintergrund, wenn wir Jesu Einstellung so sehen, was er gesagt und gepredigt hat und wie er sich selbst verhalten hat. Vor diesem Hintergrund müssen wir auch unsere Verse sehen, in Matthäus 7, Verse 1 bis 5, also den Nachsatz vom Vaterunser. Matthäus 7, die Verse 1 bis 5. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Splitter aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Wir hatten das mit dem Balken und dem Splitter ja auch schon in dem Lukas-Text, den wir vorhin gelesen haben. Es ist eben parallel zu dem Gleichnis mit dem Baum. Und es ist auch parallel zu dem Nachsatz vom Vaterunser. Mit welchem Maß ihr richtet, werdet ihr auch gerichtet. Im Kern sagt Jesus also, meckere nicht über andere, du hast viel mehr, über das man meckern könnte. Aber was ist das eigentlich für eine Forderung? Was will Jesus hier von uns, dass wir tun? Heißt das jetzt, wir dürfen keine Kritik mehr äußern? Aber was ist, wenn Dinge angebracht sind? Was ist, wenn Kritik wirklich auch mal notwendig ist? Das sagt Jesus nicht. Kritik ist möglich, aber man sollte zuerst den Balken aus seinem eigenen Auge ziehen. Ja, und wie macht man das? Was bedeutet es, den Balken ziehen? Wenn man sich das tatsächlich so vorstellt, einen Balken in seinem Auge zu haben, was ist man dann? Ich meine, Balken? Dann ist man ziemlich blind. Ein Splitter kann man drin haben, das ist unangenehm, das reibt. Man kriegt vielleicht rote Augen und sieht ein bisschen schwammig. Aber wenn man einen Balken drin hat, dann ist man blind. Den Splitter zu entfernen bedeutet also klar zu sehen. Also das Gute zu sehen. Nichts auf dieser Welt, mit wenigen Ausnahmen, hat nur Schlechtes. Ein Balken ist mehr als ein Splitter, natürlich. Darum sollte man auch mehr Gutes sehen in einer Sache als Schlechtes. Und dann eben auch mehr Gutes sagen als Schlechtes. Wer nichts Gutes zu sagen hat, sollte den Mund halten. Wer den Balken noch nicht gezogen hat, kann das Gute nicht wahrnehmen. Und wer das Gute nicht wahrnehmen kann, kann es nicht sagen. Und wer es nicht sagen kann, hält besser den Mund, bevor er etwas Schlimmes tut. Mit einem solchen Maß aber, auch wenn ich etwas Falsches tue, dass jemand das Gute wahrnimmt, damit möchte ich auch gerichtet werden. Ich möchte auch, dass selbst wenn ich irgendwie einen Fehler mache, man vielleicht meine gute Motivation dahinter sieht. Ich weiß doch, ich bin nicht perfekt und ich weiß, manchmal ist Kritik an dem, was ich tue, auch angemessen. Und ich nehme jede Kritik bereitwillig auf, wenn ich weiß, dass jemand auch das Gute, das ich vielleicht einfach nur versucht habe, wahrnimmt. Das möchte ich. Und darum, sagt Jesus, weil du das ja selber auch so möchtest, solltest du es selber auch tun. Deswegen solltest du andere auch so behandeln, wie du behandelt werden möchtest. Jesus hat das selbst am Kreuz getan. Selbst dort hat er nichts Negatives über seine Mitmenschen verloren. Aber es gibt auch noch andere Beispiele in der Bibel, wo das so war. Paulus zum Beispiel auf dem Areopag. Eigentlich wollte er den Leuten in Athen sagen, die Götter, die ihr verehrt, sind Quatsch. Und ich bringe euch jetzt einen Gott, den es wirklich gibt und der wirklich Erlösung schenkt. Er wollte ihnen sagen, dass die Tempel, in denen sie ihre Götter anbeten, nichts nützen. Was er aber tatsächlich sagt, ist Folgendes. Ihr verehrt die Götter in allen Stücken. Das sieht man. Eure Ehrerbietung ist gut. Ihr habt sogar einen Altar für einen unbekannten Gott, falls ihr jemanden vergessen habt. Das ist toll. Und auch eure Philosophen sind nicht so verkehrt und deswegen zitiere ich einen. Paulus sieht, dass die Athener sehr demütig sind und dass sie sagen, die Wahrheit ist so groß, wir wissen nicht alles. Wir können nicht annehmen, dass wir schon alle Götter kennen. da gibt es einen, der möglicherweise noch unbekannt ist. Und an den knüpft Paulus an. Und dann bringt er eben die Geschichte von Jesus. Er hat sie nicht kritisiert, er hat sie nicht erst schlecht geredet, sondern er hat das Gute in dem, was sie taten, gesehen und daran angeknüpft. Noch ein anderes schönes Beispiel ist der gesamte zweite Johannesbrief, falls ihr euch den mal anschauen wollt. Da gibt es also Menschen in der Gemeinde, die die Geschichte von Jesus verdrehen und die Gott in ein völlig falsches Licht stellen. Da, wenn das nicht eine Situation ist, wo wirklich mal Kritik angemessen ist, wo man wirklich mal Klartext reden kann und sagen kann, Leute, hier laufen Sachen falsch. Aber Johannes geht anders vor. Er fängt an, indem er sagt, ich liebe euch alle. Und nicht nur ich allein, sondern die anderen lieben euch auch. Statt mit Kritik zu kommen, sagt er, schön, dass ihr an der Wahrheit festhalten wollt. Schön, dass ihr miteinander liebevoll umgehen wollt. Und erst dann bringt er seine Befürchtung und seine Bitte. Und am Ende des Briefes sagt er noch einmal, ich würde euch so gerne besuchen kommen, weil ich mich auf euch freue. Er haut ihn nicht auf den Arsch oder gibt ihnen einen Satz warme Ohren, sondern er lobt sie. Er beteuert seine Liebe. Im Neuen Testament läuft das ganz häufig so. Wir finden da viel mehr Lob als Kritik, selbst an Stellen, wo man zwischen den Zeilen bemerkt, eigentlich ist hier ganz viel Kritik angemessen. Von vorne bis hinten ist im Neuen Testament Kritik immer mit Lob vermischt. Nicht zu richten heißt also nicht, keine Kritik zu äußern. Nicht zu richten heißt aber, seine Augen für das Gute zu öffnen. Es bedeutet, ausgewogen zu sein. Es heißt, das zu tun, was Jesus uns vorgemacht hat. Er hat nicht gerichtet. Er hat mit seinem Leben einen klaren, positiven Einschnitt gemacht, auch in seinem Reden. In der ganzen Bergpredigt fordert uns Jesus zur Demut und zur Nächstenliebe auf. In der ganzen Bergpredigt macht er deutlich, dass selbst wie wir uns anstrengen, wir niemals das ganze Gesetz halten können. Perfekt werden wir nie. Und dennoch, wir Menschen richten sehr gern. Wir Menschen sehen gern das, was stört. Paulus sagt ja, prüfet alles und das Gute behaltet. Mir scheint es, manchmal machen wir daraus, prüfet alles und das Schlechte kritisiert. Wir Menschen richten einfach gern. Aber Jesus warnt uns davor, das einfach blindlings zu tun. Er sagt, ja, zieh den Splitter aus dem Auge deines Bruders, das ist schon okay. Aber entferne erst den Balken aus deinem Auge. Sorge dafür, dass deine Worte eine leckere Frucht sind. Dass sie gut schmecken, dass der, dem du die Kritik sagst, sagt, ja, mehr davon. Es hilft mir, es tut gut, das zu hören. Die Apostel haben genau das versucht nachzumachen. Sie haben auch das Gute gesehen, sie haben das Gute gefördert. Sie hatten es im Herz und auch auf den Lippen. Und deswegen fordere ich euch auf, lasst uns das auch tun. Lasst uns auch zu so einem Baum werden, der gute Frucht trägt, der einfach schmeckt. Lasst uns Kritik nur dann äußern, wenn wir auch etwas Gutes zu sagen haben. Aufgrund dessen würde ich mir wünschen, dass wir es in dieser Gemeinde in Zukunft wie folgt handhaben. Wer eine Kritik an irgendjemandem äußern möchte, wenn irgendjemand was Schlimmes sagen möchte, das kann ja mal vorkommen, von dem erwarte ich einfach auch, dass er zur gleichen Sache drei positive Dinge zu sagen weiß. Ein Balken ist ja schließlich größer als ein Splitter, aber wir wollen das mal nicht übertreiben. Drei Dinge reichen. Also drei positive Dinge über die gleiche Sache, über die man kritisieren möchte. Ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand nach der Predigt zu mir kommen möchte und sagen möchte, Samuel, also deine Stimme heute sehr undeutlich, dann reicht es nicht zu sagen, aber die Krawatte war toll. Die ist wirklich toll, ich weiß, aber die gehört nicht zur Sache. Wer sagt, ach komm, das ist einfach, drei positive Dinge über seine Sache finde ich immer, der kann sich ja an der Liga Jesu versuchen und äußert die Kritik gar nicht, sondern das Positive so, dass es verstärkt wird, dass man die Kritik gar nicht sagen muss. Der Fokus wird dann auf das, so sehr auf das Gute gelegt, dass das Negative einfach verschwindet. Das ist dann Level Up. Aber das verlange ich gar nicht von euch. Was ich mir wünschen würde, wäre drei positive Dinge zur gleichen Sache, die man auch kritisieren möchte. Ich habe das mal versucht. Ich habe jedes Mal, wenn ich mit jemandem im Gespräch war, versucht, etwas Positives an der Person zu finden, auch wenn ich keine Kritik hatte. Also ich habe nicht nur positive Sachen gesagt, die ich gleichzeitig kritisieren wollte. In jedem Gespräch eine positive Sache. Am Anfang war das ziemlich schwer, weil es ja auch schwierig ist, was ist ein Gespräch? Da hat jemand Guten Morgen zu mir gesagt. Naja, jetzt muss ich irgendwas antworten, nämlich Guten Morgen. Das habe ich schon als Gespräch gewertet, also brauchte ich irgendwas Positives. Dann habe ich meistens gesagt, oh Mensch, du siehst ja heute sehr glücklich aus. Oder irgendwas, was mir gerade aufgefallen ist. Und am Anfang war das sehr schwer. Aber ich habe so viel Positives zurückbekommen. Da bin ich hatte das in Friedensau versucht, da bin ich regelmäßig in die Mensa gegangen und dort gab es eine, die hat Sozialwesen studiert, fand aber dieses ganze christliche Gehabe in Friedensau immer nicht ganz so toll. Und nun war ich also in dieser einen Woche, in der ich das so ganz strikt versucht habe, regelmäßig dort in der Mensa und jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, entstand natürlich ein Gespräch und ich musste etwas Positives über sie sagen. Am Anfang fand ich das noch ein bisschen schwieriger. In der Mitte ging es dann. Am Ende hatte ich so das Gefühl, jetzt muss ich mir langsam neue Sachen einfallen lassen, weil ich alles schon gesagt hatte. Aber was ich zurückbekommen habe, war der Wahnsinn. Sie war irgendwann so positiv auf mich eingestellt. Sie hat sich gefreut, mich zu sehen, dass es mir überhaupt nicht schwer fiel, ihr etwas Tolles, etwas Positives zu sagen. Jesus nachzueifern, Christ zu sein, bedeutet letztendlich nichts anderes, als sich auf genau diesen Weg zu machen. Wenn wir ihn zum Vorbild haben, wie er lebte, was für eine Einstellung er hatte und was er letztendlich tat, dann wird sich unsere Umwelt verändern. Stellt euch vor, ihr würdet nicht mehr nur das Schlechte, sondern in allem auch etwas Gutes sehen. Und stellt euch vor, ihr würdet davon reden. Und stellt euch vor, ihr würdet jeden unterstützen, der etwas Gutes versucht. Das mag vielleicht anstrengend sein, aber denkt euch, das würde jeder in der Gemeinde machen. Jeder in der Gemeinde sieht in dem anderen oder in einer Sache auch das Gute. Und zwar dreimal mehr als das Schlechte. Und jeder in der Gemeinde würde den anderen zum Guten hin unterstützen. Wäre es nicht viel leichter, Christ zu sein? Wäre es nicht viel leichter, zusammenzuhalten? Wäre es nicht viel leichter, sich auf den Gottesdienst zu freuen? Wo in der Woche könnte man so viel positive Sachen abgreifen wie im Gottesdienst? Wäre das nicht klasse? Ich hoffe, ich kann das so ein bisschen in euch wecken. Und ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen anstecken. Und ich würde mich freuen, wenn nach dem Gottesdienst nachher ihr gleich damit loslegt und ganz viele positive Sachen zueinander sagt. Komplimente oder Dinge, die euch schon lange auf dem Herzen lagen. Dinge, die vielleicht selbstverständlich sind und man deshalb nicht sagt. Darüber würde ich mich wirklich freuen. Und ich bin mir sicher, wenn wir solche Sachen versuchen, auch wenn es vielleicht schwer ist, auch wenn uns nicht immer etwas Positives einfällt, Jesus wird uns dabei begleiten und uns dabei unterstützen. Und darum ist das Vaterunser auch nicht nur ein Vorbild für ein Gebet, sondern es ist ein Vorbild für eine Lebenshaltung. Es erinnert uns jedes Mal, wenn wir es sprechen, daran, dass wir unsere Einstellung verändern wollen, nämlich hin zum Guten, zur Vergebung, hin, das Positive zu sehen, den Balken zu entfernen und eine Frucht zu sein, die schmeckt. Ich möchte euch bitten, wenn wir nachher das Gebet nach der Predigt haben, dass wir gemeinsam das Vaterunser sprechen. Und lasst uns dieses Gebet nicht einfach nur als Tradition machen, sondern tatsächlich als Startpunkt dafür, ganz bewusst das Gute zu sehen und das Schlechte in unserem Leben auszumerzen. Wir wollen zu einem Menschen werden, der ganz nach dem Vorbild Jesu lebt, der anderen gut tut, den andere gern um sich haben, hin zu einem Menschen, der das Gute sieht. Amen.